Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir machen heute Fortsetzung mit der Betrachtung der ersten Verse aus dem 2. Korintherbrief. Ich lese uns die Verse 3 bis 7. 2. Korinther, Kapitel 1, 3 bis 7. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Trübsal, damit wir auch trösten können, die in allerlei Trübsal sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. Haben wir aber Trübsal, so geschieht es euch zu Trost und Heil. Haben wir Trost, so geschieht es zu eurem Trost, der sich wirksam erweist, wenn ihr mit Geduld dieselben Leiden ertragt, die auch wir leiden. Und unsere Hoffnung steht fest für euch, weil wir wissen, wie ihr an den Leiden teilhabt, so werdet ihr auch am Trost teilhaben. Es hat wohl kaum jemanden in der Nachfolge Jesu gegeben, der so mit Leiden vertraut war, wie der Apostel Paulus. Für einige in der Gemeinde zu Korinth war das ein Anlass, an seiner Apostelschaft zu zweifeln. Für ihn selbst war es eine Bestätigung seiner apostolischen Vollmacht, die sich gerade in seiner Schwachheit, in seinen Leiden offenbarte. So konnte er in Kapitel 12, Vers 9 des 2. Korintherbriefes schreiben: Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Paulus hatte in großem Maße die Leiden Christi erfahren, doch er war auch mit Gottes Trost reichlich beschenkt worden. So schreibt er hier in Vers 5, denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. Wir haben bereits betont, dass auch jeder von uns ein gewisses Maß an Leiden um Jesu Willen zu erdulden hat. Gleichzeitig haben wir aber auch Teil am Trost. Und unsere Hoffnung, so schreibt Paulus, steht fest für euch, weil wir wissen, wie ihr an den Leiden teilhabt, so werdet ihr auch am Trost teilhaben. Der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes in Christus Jesus, unserem Herrn, ist uns in solchen Zeiten ganz besonders nah. Er greift immer wieder hilfreich in unser Leben ein und gibt uns den Zuspruch seines Wortes, auch dann, wenn keine spürbare Hilfe und Entlastung in Sicht ist. Wir können es mit dem Propheten Jeremia bezeugen. Dein Wort ward meine Speise, so oft ich es empfing, und dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost, denn ich bin ja nach deinem Namen genannt, Herr Gott der Herrscher. Ganz zentral wird dieser Trost uns immer wieder in der Gewissheit der Vergebung unserer Sünde zuteil. Es ist der Trost, den auch der König Hiskia in seiner Krankheitsnot empfing. Siehe, um Trost war mir sehr bange. Du aber hast dich meiner Seele herzlich angenommen, dass sie nicht verdürbe, denn du wirfst alle meine Sünden hinter dich zurück. Das ist der Trost, der uns geschenkt ist als Antwort auf die Frage 1 im Heidelberger Katechismus: Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Antwort: Dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mein, sondern meines treuen Heilandes Jesu Christi Eigentum bin, der mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst hat und also bewahrt, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupte fallen kann, ja, dass mir alles zu meiner Seligkeit dienen muss. Darum sichert er mir auch durch seinen Heiligen Geist das ewige Leben zu und macht mich von Herzen willig und bereit, fortan ihm zu leben. Das wäre mal was zum Auswendiglernen, ja? Als Gottes Kinder werden wir durch mancherlei Trübsale erzogen. Dahinter steht die Liebe unseres himmlischen Vaters, und das sollten wir niemals vergessen. In der Tatsache, dass Gott als unser Vater uns erzieht, weil er uns liebt, liegt ein großer Trost für uns. Würde Gott uns nicht erziehen, dann wäre das ein Beweis dafür, dass wir nicht seine geliebten Kinder wären. Ich lese uns dazu einmal aus dem Hebräerbrief, aus dem 12. Kapitel, die bekannten Verse. Ihr habt bereits den Trost vergessen, der zu euch redet wie zu seinen Kindern. Mein Sohn, achte nicht gering die Erziehung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Denn wenn der Herr lieb hat, den straft er, und zwar einen jeden Sohn, den er annimmt. Es dient zu eurer Erziehung, wenn ihr dulden müsst. Wie mit seinen Kindern geht Gott mit euch um. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht erzieht? Seid ihr aber ohne Erziehung, die doch alle erfahren haben, so seid ihr Ausgestoßene und nicht Kinder. Wenn unsere leiblichen Väter uns gezüchtigt haben und wir sie doch geachtet haben, sollten wir uns dann nicht viel mehr unterordnen dem geistlichen Vater, damit wir leben? Denn jene haben uns erzogen für wenige Tage nach ihrem Gutdünken, das heißt also, wie sie es für recht hielten. Dieser aber tut es zu unserem Besten, damit wir an seiner Heiligkeit Anteil erlangen. Jede Erziehungsmaßnahme aber, wenn sie da ist, scheint uns nicht Freude, sondern Leid zu sein. Danach aber bringt sie als Frucht denen, die dadurch geübt sind, Frieden und Gerechtigkeit. Darum stärkt die müden Hände und die wankenden Knie und macht sichere Schritte mit euren Füßen, damit nicht jemand strauchle wie ein Lahmer, sondern vielmehr gesund werde. Das sind Worte, die die Gläubigen, die in der großen Gefahr standen, dem Leiden auszuweichen, dem Leiden in der Nachfolge Jesu auszuweichen, dass solche Menschen getröstet würden, gestärkt würden auf dem Weg der Nachfolge Jesu. Der Heilige Geist will uns immer wieder daran erinnern, durch Gottes Wort, dass wir Gottes geliebte Kinder sind. Darum erzieht Gott uns. Darum führt er uns manchmal sehr, sehr notvolle und schwierige Wege, um an uns zu arbeiten, sein Werk an uns zu tun, sich darin zu verherrlichen. Und wir sollten nicht mutlos werden, sondern uns immer wieder von Gott durch sein Wort trösten lassen. Es gibt also nichts Sinnloses in unserem Leben als Christen. Das an sich zu wissen, ist ein großer Trost. Leidenswege sind immer auch verborgene Segenswege. Das wollen wir uns einmal merken. Verborgene Segenswege, die man nach außen hin nicht als solche erkennt, an denen man sich reibt, an denen man sich stößt, auch andere sich daran stoßen, dass wir manches Mal solche Wege zu gehen haben, wie das die Korinther taten, im Blick auf die Leidenswege des Apostels Paulus. Also wir wollen das nicht vergessen, dass Leidenswege immer auch verborgene Segenswege sind, die nicht nur für uns selbst, sondern auch für andere zum Segen werden. Erich Schnepel schreibt dazu, dieselben Schicksalsschläge, so nennt man das ja, Schicksalsschläge, dieselben Schicksalsschläge, an denen andere Menschen zerbrechen und durch die sie zugrunde gehen, dürfen sich für Jünger Jesu in Segenswege verwandeln. auf denen sie solchen Lebensreichtum gewinnen. Und das ist nun ein Lebensreichtum, den wir auch weitergeben dürfen, und das ist hier der Sinn dieser Verse, die ich uns gelesen habe. Diesen Lebensreichtum dürfen wir anderen weitergeben, andere dürfen daran teilhaben. Darum geht es also Paulus hier, wenn er schreibt in Vers 4, der uns tröstet in aller unserer Trübsal, damit wir auch trösten können, die in allerlei Trübsal sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet wurden von Gott. Und Vers 6, haben wir aber Trübsal, so geschieht es euch zu Trost und Heil. Haben wir Trost, so geschieht es zu eurem Trost, der sich wirksam erweist, wenn ihr mit Geduld dieselben Leiden ertragt, die auch wir leiden. In dieser Leidensschule werden wir also durch Gottes Gnade in Christus Jesus tüchtig gemacht, anderen zum Segen zu werden, indem wir sie trösten und sie, es geht ja hier um Gläubige, im Glauben stärken und ermutigen. Wie könnten wir jemanden in seiner Not verstehen und trösten, wenn wir nicht selbst gewisse Leidenserfahrungen gemacht hätten? Es können genau dieselben Erfahrungen sein, es können ähnliche Erfahrungen sein, die wir gemacht haben, oder aber allgemeine Leidenserfahrungen, in denen wir persönlich mit dem Trost Gottes beschenkt worden sind. Menschen, die nicht in irgendeiner Weise selbst im Schmelzofen der Trübsal gewesen sind, sind nicht in der Lage, anderen ein Trost zu sein. Wer aus einer Gesinnung der Selbstgerechtigkeit herausspricht, dessen Worte sind, wie die der Freunde Hiobs, leere Worte, so nennt Hiob das. Hier bezeichnet seine Freunde, die hart und ungerecht über ihn urteilten, als leidige Tröster. Sie vertraten die Theologie, wer gottesfürchtig lebt, der bleibt vor Not bewahrt, und wer gottlos lebt, der muss leiden. Immer deutlicher geben sie ihm zu verstehen, hier, dir geht es darum so schlecht, weil du einen schlechten Lebenswandel geführt hast. Hiob nennt sie leidige Tröster. Sie konnten ihn in seiner Not nicht erreichen. Bewegend und ein Beispiel dafür, dass man bestimmte Menschen in ihrer Not nur erreichen kann, wenn man Ähnliches erlebt hat, ist eine Begebenheit aus dem Leben Spurgeons. Er erzählt, dass er einmal von einer furchtbaren Niedergeschlagenheit heimgesucht wurde. Der sprach über das Wort, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er schreibt, ich fühlte, so sehr ich nur vermochte, das Grauen einer von Gott verlassenen Seele. An jenem Abend, so erzählt er, kam nach der Predigt ein Mann zu mir, der dem Wahnsinn so nahe war, wie man es außerhalb des Irrenhauses nur sein kann. Er sagte, er wäre in völlige Verzweiflung geraten, wenn er nicht diese Predigt gehört hätte, bei welcher er gefühlt habe, dass es einen Menschen gebe, der seine Gefühle verstände und seine Erfahrung beschreiben könne. Spurgeon traf diesen Mann nach 5 Jahren wieder. Er war völlig verändert und konnte bezeugen, dass er seit jenem Tage im Sonnenschein gewandelt sei. Spurgeon schließt sein Erlebnis mit den Worten ab, es ist gut für mich, dass ich gelitten habe, damit ich zu jener Zeit ein Wort mit einem Müden zu reden wusste. Nicht immer wirken sich tröstliche Worte bei einem traurigen Menschen so schnell aus, wie es bei diesem Mann der Fall gewesen ist. Bei Jakob dauerte es über 20 Jahre, bis er durch die Begegnung mit seinem schmerzlich vermissten Sohn Josef getröstet wurden. Über 20 Jahre. Trostlos, ohne Trost. Die ganzen Jahre hindurch wollte er sich nicht trösten lassen. Er war nicht zugänglich für einen Trost. So sehr vermisste er seinen geliebten Sohn Josef. Ob wir nun eine Frucht des Trostes sehen, den wir anderen vermitteln wollten oder nicht, ihr Lieben, lasst uns danach trachten, den Trost, mit dem wir selbst von dem Gott allen Trostes beschenkt worden sind, an andere weiterzugeben. Nicht immer sind Worte angebracht, manchmal fehlen uns die Worte, um andere recht trösten zu können, aber dann dürfen wir still mitleiden und damit rechnen, dass Gott auf diese Weise dem anderen einen Trost zukommen lässt. Dass wir einfach stille sind und beten für den Betreffenden. Barnabas, der uns ja bekannt ist aus der Apostelgeschichte, der zusammen mit dem Apostel Paulus auf der ersten Missionsreise unterwegs war, war nicht nur dem Namen nach ein Sohn des Trostes, sondern durch seine Worte und Taten. Offensichtlich hatte er laut Apostelgeschichte Kapitel 13, Vers 1 die Gabe der Weissagung, durch die er ja andere trösten und ermutigen konnte. Außerdem hatte er ein Herz für die armen Gläubigen, die er in Jerusalem materiell unterstützte. Wie viel Trost hat dieser Mann anderen gespendet? Das schönste Vorbild ist der Sohn des Trostes, oder betonen wir es einmal so, der Sohn des Trostes, von dem es im Alten Testament heißt, Gott der Herr hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit den Müden zu rechter Zeit zu reden. Gemeint ist unser Herr Jesus Christus, der ja nicht nur unser Vorbild, sondern auch unser Stellvertreter hinsichtlich des Tröstens ist. Das gilt nicht nur für das Trösten, sondern das gilt für alles andere in unserem Glaubensleben. Unser Herr Jesus ist nie zuerst unser Vorbild, sondern immer zuerst unser Stellvertreter. Dann erst unser Vorbild, dem wir nacheifern dürfen in der Kraft des Geistes Gottes, in der Kraft der Erlösung. Alle eigenen Leidenserfahrungen, die wir gemacht haben in der Vergangenheit, und es sind nicht wenige gewesen, würden ihren Zweck verfehlen, wenn nicht Christus alles, was den Empfang des Trostes und seine Weitergabe hindert, mit ans Kreuz genommen hätte und uns von unserer trostlosen, sündigen Natur erlöst hätte. Und uns sein Leben des Trostes geschenkt hätte, das überfließt zu anderen hin. Das heißt also, all die notvollen Erfahrungen, die ja von Gott gebraucht werden, um andere besser verstehen zu können, sie ermutigen zu können auf ihrem Weg in der Nachfolge Jesu, gerade in Zeiten der Trübsal und der Not, all diese Erfahrungen, die wir selbst gemacht haben, wären wertlos, wenn der Herr Jesus Christus nicht am Kreuz auf Golgatha unser Stellvertreter wäre in Sachen Trösten. Nur von daher, von Golgatha her und von seiner Auferstehung her, von seinem Erlösungswerk her, von ihm, dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn, als unserem Stellvertreter, auch auf diesem Gebiet unseres Glaubenslebens, nur von daher hat uns der Tröster, der Heilige Geist, beschenkt, der uns immer wieder auf unseren himmlischen Sohn des Trostes, auf unseren Herrn Jesus Christus, den gekreuzigten und auferstandenen Heiland, anhand des Wortes Gottes durch den Glauben hinweist. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Er ist der Tröster, der Paraklet, der Herbeigerufene, der uns tröstet im Blick auf Christus. Das ist das Entscheidende. Er tröstet uns durch das Wort Gottes und zeigt uns die Herrlichkeit des Sohnes Gottes, der unser Stellvertreter ist, indem wir alles haben, auch was zum Trösten notwendig ist. Dieses überfließende Leben seines Trostes, das wir dann auch anderen mitteilen dürfen. Nur also von Golgatha her ist das alles möglich, andere recht trösten zu können. Von daher gebraucht Gott auch unsere persönlichen Leidenserfahrungen. Aber das andere, seine Stellvertretung, steht auch da im Zentrum. Andere zu trösten, sei es durch stilles Mitleiden, sei es durch Worte oder dadurch, dass wir anderen in praktischem Tun hilfreich zur Seite stehen, können wir auch anderen immer wieder ein Trost sein. Und so geschieht es auch heute noch, was der Apostel Paulus durch den Geist Gottes hier schreibt. Wenn wir also Nöte durchmachen, dann darum, damit ihr die mutmachende und rettende Kraft Gottes erlebt. Und wenn wir getröstet und ermutigt werden, bedeutet das auch für euch Trost und Ermutigung. Es hilft euch, standhaft die gleichen Leiden zu ertragen wie wir. Und unsere Hoffnung steht fest für euch, weil wir wissen, wie ihr an den Leiden teilhabt, so werdet ihr auch am Trost teilhaben. Amen. Wir stehen bitte auf zum Gebet. Lieber Vater im Himmel, du bist der Vater der Barmherzigkeit und der Gott allen Trostes in Christus Jesus, deinem lieben Sohn. Hast du dich geoffenbart? Ja, wir danken dir so von Herzen dafür. Wie oft haben wir diesen Trost erlebt, den Trost deines Wortes, den Trost von Golgatha, Herr. Dein Eingreifen in unserem Leben. Du hast uns niemals im Stich gelassen. Du bist uns immer treu gewesen, in jeder Situation unseres Lebens. Dafür wollen wir dir auch in dieser Stunde im Namen Jesu, Vater im Himmel, so von ganzem Herzen Dank sagen. Gib uns die Gnade, durch deinen Heiligen Geist auch anderen diesen Trost weiterzugeben. Amen.